Angriff auf Gaza. Studiogespräch des Tages zu den Hintergründen der Eskalation. Neuer Geheimdienstchef Sellen will Kritik an GEZ-Medien kriminalisieren. Und lebenslang für den Polizistenmörder von Mannheim. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Gaza brennt. Mit diesen Worten beschrieb Israels Verteidigungsminister Israel Katz die Lage in dem palästinensischen Küstenstreifen. Damit hat die bereits angekündigte Bodenoffensive gegen Gazas Stadt begonnen. Zuvor soll Israel nach Angaben der Zeitung Jerusalem Post insgesamt 80% der verfügbaren Reservisten einberufen haben. Eine gewaltige Mobilisierung. Unklar ist unterdessen die Rolle der USA in der jüngsten Entwicklung. Erst am Montag hatte sich US-Außenminister Marco Rubio zu einem Besuch in Jerusalem aufgehalten. Nach Darstellung der US-Nachrichtenseite Axios habe Präsident Donald Trump den Beginn der Offensive auf Gaza-Stadt gebilligt und gleichzeitig ein schnelles Ende der Operation gefordert. Andere Stimmen in Washington bestreiten dagegen jeden Einfluss auf die Entscheidungen von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Gaza-Stadt, hier Bilder aus der vergangenen Woche, befand sich bereits bisher unter massivem israelischen Beschuss. Am Montag hatte die Luftwaffe ihre Angriffe noch einmal verstärkt. Gleichzeitig halten sich offenbar nach wie vor mehrere hunderttausend palästinensische Zivilisten in den Trümmern der Stadt auf. Nach Darstellung des palästinensischen Gesundheitsministeriums für den Gazastreifen kamen seit Beginn des Krieges über 65.000 Zivilisten ums Leben. Bei mir im Studio ist jetzt auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens, der die Lage im Gazastreifen und die Entwicklungen im Nahen Osten für uns verfolgt. Servus Martin.
Hallo Bernhard.
Beginnen wir aktuell mit der militärischen Lage im Gazastreifen. Was weißt du momentan darüber? Verteidigungsminister Katz hat gesagt, es geht also, sie bleiben weiter dabei, der Gazastreifen brennt, die Armee marschiert ein. Wie sieht's aus?
Mit aller Härte, so in etwa, hat sich Israel Katz geäußert und das ist wahrscheinlich auch wörtlich zu nehmen, auch wenn wir jetzt keine unabhängige Bestätigung oder keine unabhängigen Informationen aus dem Gebiet haben. Auch deshalb, weil ja Journalisten auch schon seit einiger Zeit Ziele der israelischen Armee sind. Was wir auf jeden Fall wissen, schon bislang wurde Gaza-Stadt massiv aus der Luft angegriffen. Jetzt sind Bodentruppen drin. Seit gestern ist Gaza-Stadt offiziell zur Kampfzone erklärt worden. Das heißt, da wird auf Zivilisten auch keinerlei Rücksicht mehr genommen. Wir haben dann eine Karte vorbereitet, wo die Zuschauer auch in etwa sehen können, wie die Kräfteverhältnisse und wie die Operationen jetzt sind. Also da sieht man, die 36. Division der israelischen Armee hat Gaza eingekesselt und mindestens 3 andere Divisionen, unter anderem die 99., die haben wir hier besonders hervorgehoben, stoßen von Norden auf die Stadt zu. Warum haben wir die 99. so besonders hervorgehoben? Weil sie ist nicht gewöhnlich, sondern der Kommandant von ihr, Barak Hiram, ist bekannt als ein besonders brachialer, besonders rabiater Militär, der sogar von seiner eigenen Armeeführung gemaßregelt wurde vor einiger Zeit, weil er ohne Genehmigung eine Universität zerschossen hat. Da kann man davon ausgehen, wenn ein solcher Kommandant vorrückt, dann wird alles dem Erdboden gleich gemacht. Und das ist ja auch das erklärte Ziel, zumindest der israelischen Regierung.
Ja, jetzt mittlerweile heißt es ja wirklich auch aus Armeekreisen, dass hochrangige Generäle nicht mehr einverstanden sind mit dem Weg von Netanyahu. Mit welcher Persönlichkeit haben wir es da hier zu tun? Ja. Netanyahu setzt sich über alle Widerstände hinweg. Er macht im Grunde, was er will. Vom Psychogramm her, man weiß, dass er schon sehr früh seinen Bruder in einer Spezialoperation Entebbe 1977 verloren hat. Sowas prägt natürlich, aber momentan sieht man, er setzt sich eigentlich über alles hinweg.
Was du angesprochen hast, war die Befreiung von entführten Flugzeugen in Uganda. Damals ist sein Bruder, ich glaube sogar der einzige Gefallene eines israelischen Spezialkommandos gewesen, das dort eben diese Geiseln befreien sollte, auch befreit hat. Ja, es sind jetzt 2 Fragen in einem. Ich versuche es mal der Reihe nach Zum einen, ja, es stimmt, wenn man sich diese militärische Operation ansieht und wenn man sich überhaupt die israelischen Militäroperationen der letzten, sagen wir mal, 2 Jahre ansieht, muss man sagen, so besonders militärisch erfolgreich war das am Ende nicht. Also der Gazastreifen ist bis heute nicht erobert. Den Krieg gegen den Iran, diesen Schlagabtausch der Raketen, den hat Israel jetzt nicht verloren, aber auf keinen Fall gewonnen. Ganz im Gegenteil, am Ende schien ja der Iron Dome, also das israelische Raketenabwehrsystem, am Ende zu sein. Man musste sich dann irgendwie einigen. Und die Generäle sagen, wenn wir jetzt in den Häuserkampf gehen, dann werden wir eine wahnsinnig große Anzahl von Gefallenen haben. Und die Geiseln, die noch leben, werden wir am Ende wahrscheinlich auch zumindest nicht lebend wiederbekommen. Und da sind wir dann bei Netanyahu, der ja von dem Punkt an, wo er in die Politik eingetreten ist, also so etwa 1990, immer die Vision eines mit Gewalt durchzusetzenden Groß-Israel vertreten hat, immer die Palästinenser ja als einen störenden Faktor gesehen hat, der jedenfalls dort verschwinden muss. Mittlerweile ist er weit über 70 Jahre alt. Ich habe den Eindruck, er will dieses Ziel jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie erreichen. Und es ist ihm dann im Grunde genommen auch egal, welche gefallenen Zahlen er selber hat. Er selber steht hier auch unter Druck. Es gibt eine Korruptionsanklage. Es gab in den vergangenen Jahren große Proteste auch gegen seine Sozialpolitik. Also er würde wahrscheinlich unter normalen Umständen die nächste Wahl verlieren und wäre dann Politrentner, also würde auch nicht wiederkommen. Er macht das also jetzt ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er hat den Gazastreifen, wenn man so will, ja politisch schon verkauft. Denn es gibt die Pläne, auf einem ethnisch gesäuberten Gazastreifen so eine Art Great Reset Stadt mit Wirtschafts- oder Tech-Konzernen zu errichten mit 15-Minuten-Städten. Diejenigen, die das wollen, die erwarten jetzt gesäubertes Land. Und das genau scheint die Armee nun auch durchsetzen zu sollen.
Ja, sogar mittlerweile stößt er auch seinen ganz großen Partner und Beschützer, die USA, vor den Kopf, die immer die Hand schützend über Israel hält. Also letzte Woche hat er Ziele in Katar angreifen lassen, in Doha, wollte dort eine Hamas-Führungsriege auslöschen, das ist nicht ganz gelungen. Die USA haben nur ganz knappe Vorwarnzeit bekommen und die stehen natürlich jetzt irgendwie ja, betreten da. Besteht die Gefahr, dass dieser Konflikt ausgeweitet wird, also auch in Europa, weil es auch hier die Politik ganz offensichtlich spaltet?
Es ist nicht so ganz klar, wie jetzt Donald Trump und wie die amerikanische Regierung wirklich zu Netanyahu steht. Da werden Dinge öffentlich gesagt, aber was passiert hinter den Kulissen? Wer führt da wen? Wo gibt es Übereinstimmungen? Das ist tatsächlich schwierig zu durchschauen. Natürlich, es ist erkennbar, dass Marco Rubio, der amerikanische Außenminister, sich gestern in Jerusalem aufhielt und erklärt hat, man stehe natürlich 1000-prozentig hinter Israel. Das wird aber ein amerikanischer Außenminister auch niemals anders sagen. Ganz egal, in welchem Tonfall man dann möglicherweise intern miteinander redet. Es ist schon interessant, dass Trump erklärt hat, ja, diese Invasion ist okay, aber macht sie bitte kurz. Also man sieht da eine gewisse Kritik. Mir scheint aber auch, dass Netanyahu in jedem Fall im Alleingang handeln würde und Trump da relativ wenig Möglichkeiten hat, wirklich auf ihn einzuwirken. Aber zu Europa. Natürlich ist das anders als beispielsweise der Ukraine-Krieg jetzt kein Waffengang, der unmittelbar vor der Grenze der EU oder Deutschlands und Österreichs stattfindet, der sich also unmittelbar auswirken oder ausweiten könnte. Aber es ist ein Krieg, der uns natürlich betrifft. Und wir haben alle Parteien, alle Fraktionen im Bundestag, im Nationalrat, auch das BSW angefragt. Ja, wie steht ihr eigentlich dazu? Wir haben bis Redaktionsschluss nur eine einzige Antwort bekommen von der FPÖ aus Österreich, die durchaus diese Befürchtung zu haben scheint. Ich drücke es jetzt mal so vorsichtig aus. Sie haben uns geantwortet, Zitat, Österreich muss im Interesse seiner Sicherheit die immerwährende Neutralität wiederleben und dadurch die Rolle eines Vermittlers einnehmen können. Aber wenn man auf die immerwährende Neutralität abzielt, wenn man das erwähnt, heißt es ja, dass die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg auch in Gefahr sein könnte. So sieht es jedenfalls die FPÖ. Und wir erinnern uns, dass es Stimmen in Israel nach dem Katar-Angriff gab, die sagten, wenn die Türkei so weitermacht, dann könnten Bomben auch in Istanbul und in Ankara explodieren. Die Türkei ist ein NATO-Land. Ja. Also wenn Israel die Türkei tatsächlich angreift, wäre das ein Verteidigungsfall der NATO. Und was macht dann Deutschland? Wir haben ja gehört, Israels Sicherheit ist Deutschlands Staatsräson.
Österreich verhält sich ähnlich, Neutralität ist es
ja
nicht mehr.
Also kämpft dann die Bundeswehr auf Seiten Israels gegen die Türkei oder was würde dann passieren? Das wissen wir tatsächlich nicht und das macht diese Situation so wahnsinnig gefährlich und ich glaube, dass Netanjahu natürlich damit auch kalkuliert.
Auch innereuropäisch, die sozialistische spanische Regierung, die ist eher gegen Israel in diesem Fall. Und das spaltet natürlich auch die europäischen Länder.
Das tut's ganz gewiss. Es spaltet auch die europäischen Gesellschaften natürlich.
Martin, vielen Dank für deinen Besuch im Studium.
Gerne, danke.
Der Nahostkonflikt hat längst auch die deutschen Universitäten erreicht und sorgt dort für ein Klima der Angst und Selbstzensur. Laut einer aktuellen Studie der Freien Universität Berlin sind 85% der befragten Wissenschaftler der Meinung, dass der Diskurs zu diesem Thema seit dem Anschlag der Hamas im Oktober 2023 massiv eingeschränkt wurde. 3/4 der Teilnehmer berichten, dass sie sich selbst zensieren, wenn es um den Krieg zwischen Israel und Palästina geht. Fast 1/4 gab sogar an, die eigene Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Bemerkenswert ist, dass der Druck in beide Richtungen wahrgenommen wird. Forscher vermeiden sowohl eindeutige Positionierungen zugunsten Israels als auch zugunsten der Palästinenser, um Repressalien oder berufliche Nachteile zu verhindern. Vergleichbare Ergebnisse gibt es bereits aus den USA, wo über 90% der Wissenschaftler angaben, sich selbst zu zensieren. In Deutschland beteiligten sich an der Untersuchung 477 Wissenschaftler, die zum Nahostkonflikt lehren. Am heutigen Dienstag fand der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen Dr. Martin Pfeiffer, Ex-Chefredakteur der FPÖ-nahen Monatszeitschrift Die Aula statt. Zu Beginn ging es um einen Antrag der Verteidigung, die Gerichtsgutachter abzusetzen, wegen offenbarer Befangenheit. Denn einer der Gutachter, der Historiker Dr. Moritz Fischer, war in einem Podcast aufgetreten mit dem Titel »Wie bekämpft man die Rechten, Herr Fischer?« Doch der Antrag wegen politischer Voreingenommenheit des Gutachters wurde vom Gericht zurückgewiesen. Im Anschluss wurde nicht mehr der konkrete Fall, sondern historische Fragen diskutiert. Der angeklagte Pfeiffer wurde damit heute nicht mehr einvernommen. Insgesamt sind 9 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende kommender Woche erwartet. Was Dr. Martin Pfeiffer konkret vorgeworfen wird und wie das Verfahren politisch instrumentalisiert werden könnte, analysiert auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer in seinem Kommentar aus Graz.
Die EU arbeite hart daran, die Völker Europas durch ein anderes Völkergemisch auszutauschen. Der Krieg wird heute mit anderen Mitteln geführt. Die Waffen sind Menschenströme von anderen Erdteilen. Und wenn Europa es nicht schaffe, die kulturfremden Elemente zu begrenzen, dann drohe die Union alsbald zu kollabieren. Das sind nur einige der unzähligen Aussagen in der über 170 Seiten umfassenden Anklageschrift gegen den ehemaligen Aula-Chefredakteur Dr. Martin Pfeiffer. Die Anklage sieht darin im Gesamtbild des Magazins keine zulässige Meinungsäußerung, sondern eine Propagierung von Rassismus, völkischen Denkens sowie nationalsozialistischer Rassentheorien. Ihm drohen deshalb bis zu 10 Jahre Haft. Nun muss man sich diese und auch andere Aussagen keinesfalls zu eigen machen. Man kann sie kritisieren, für überspitzt, polemisch, unpassend oder auch schlichtweg falsch halten. Doch man kann gleichzeitig auch die Frage stellen, ob in einem Land, das sich demokratisch nennt und die Meinungsfreiheit garantiert, die Publikation solcher Aussagen mit einer Haftstrafe geahndet werden sollte. Zur Erinnerung, unzählige migrantische Kriminelle befinden sich aktuell trotz schwerster Straftaten, von Körperverletzungen über Messerstechereien bis hin zu Gruppenvergewaltigungen auf freiem Fuß. Denn allzu oft gibt es für die Täter nur eine milde Bewährungsstrafe, sofern sie überhaupt belangt werden. Und auch vor diesem Hintergrund werden die 18 Geschworenen am nächsten Freitag ein folgenschweres Urteil für die Meinungsfreiheit treffen. Nicht umsonst prophezeite der Sprecher der linken NGO SOS Mitmensch, die den Prozess maßgeblich ins Rollen brachte, im Falle eines Schuldspruchs ein Zitat: politisches Erdbeben. Und tatsächlich könnte eine Verurteilung der Startschuss für eine neue politisch-mediale Kampagne gegen rechts werden. Die Pläne für einen sogenannten nationalen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus hat die Regierung jedenfalls schon in der Schublade.
Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk könnte bald unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Das jedenfalls lässt eine Äußerung des künftigen Präsidenten des Inlandsgeheimdienstes Sinan Selen vermuten. Schon zu Beginn des Jahres hatte er in einem Twitch-Format des Rundfunks Berlin-Brandenburg Worte gefunden, die Beobachter als irritierend empfanden. Kritik an den GEZ-Medien stellte er dabei in einem Zusammenhang mit sogenannter Desinformation. Diese würde die Demokratie gefährden, weil, Zitat, die Nachrichtenvermittlung, wie sie stattfindet, beispielsweise im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in Zweifel gezogen werde. Selen wurde 1972 in der Türkei geboren. 2019, also noch unter Kanzlerin Angela Merkel, wurde er Vizepräsident des Verfassungsschutzes. In dieser Funktion war er auch maßgeblich an der umstrittenen Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem beteiligt. Während also der neue Geheimdienstchef Kritik an GEZ-Medien für Desinformation hält, bricht das Vertrauen der Bürger in ARD und ZDF, aber auch in die Regierung immer weiter ein. Eine aktuelle Forsa-Umfrage zeigt, nicht einmal mehr ein Drittel der Deutschen vertraut den öffentlich-rechtlichen Sendern. Und das Vertrauen in die Bundesregierung erreicht mit gerade einmal 17% einen historischen Tiefstand. Vielleicht kein Zufall, denn wie Medien gezielt gesteuert und beeinflusst werden, wird selten offen ausgesprochen. Der Kommunikationswissenschaftler Professor Michael Mayen hat im Gespräch mit auf1-Moderatorin Elsa Mittmannsgruber genau diesen Mechanismus beschrieben.
Ich muss mir ja nur anschauen, wem die Leit- oder Staatsmedien gehören. Das sind im deutschen Sprachraum entweder ultrareiche Familien, denen die großen Medienkonzerne gehören, Mohn, Bertelsmann, 7 Milliarden Euro Privatvermögen, Bauer, Burda, Springer, Döpfner, das sind alles Multimilliardäre, na Multi vielleicht nicht, aber im einstelligen Milliardenbereich oder halt im hohen dreistelligen Millionenbereich. Also Leute, die selbst die Macht sind und kein Gegenspieler der Macht sein können, wie das ja die Erzählung von der vierten Gewalt behauptet. Oder es ist der Staat direkt, wie ich das ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk heiße. Diese Machtverhältnisse, diese Besitzverhältnisse werden verschleiert über solche Erzählungen wie die vierte Gewalt. Das ist ein Teil des Medienmärchens, was uns seit dem Zweiten Weltkrieg aufgetischt wird. Ein zweiter Teil ist, dass der Journalismus unabhängig ist, neutral, dass er objektiv sein könne. Wenn das permanent wiederholt wird, wenn es durch Studio-Design auch unterstützt wird, so ein Tagesschau-Studio sieht ja fast noch mehr wie ein Raumschiff aus. Die Idee dahinter ist schon, dass das außerhalb dieser Welt steht. Das ist objektiv, das hat mit den Machtstrukturen dieser Welt überhaupt nichts zu tun, obwohl wir wissen, dass Journalismus genau wie jeder andere Mensch nicht objektiv sein kann. Und der dritte Teil des Medienmärchens beschäftigt sich mit den Rundfunkstrukturen. Da wird uns erzählt, dieser Rundfunk gehört uns, wird von unseren Leuten kontrolliert und es gibt Verfahren, die den Beitrag festlegen, die also objektiv ermitteln, wie viel Geld wir alle zu zahlen haben, damit dieser Rundfunk unsere Interessen vertritt. Wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, ja mein Gott, das ist ein Rundfunk in der Hand der Macht, in der Hand eines Parteienkartells, eines Apparats, der da seine Botschaften unter die Leute bringt und die Leute dazu zwingt, dafür zu bezahlen.
Das vollständige Interview, in dem Professor Mayen aufzeigt, wie politische Narrative vorgegeben und Journalisten unter Druck gesetzt werden, sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Auf1 berichtet schonungslos über Themen, die Ihnen der Mainstream verschweigt. Doch das, verehrte Zuseher, ist nur mit Ihrer Unterstützung möglich. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Wann wird die Zulassung der Covid-Injektionen endlich aufgehoben? Diese Frage stellte der EU-Abgeordnete Magister Gerald Hauser jetzt an die Europäische Kommission und legte weiter nach. Hauser will wissen, wer die Verantwortung für die enorme Zahl an Impfschäden trägt. Außerdem will er von der Kommission wissen, warum noch immer grundlegende Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit der Präparate fehlen. Trotzdem wurde die bedingte Zulassung für Pandemien in der EU inzwischen in eine unbedingte Zulassung umgewandelt. Wörtlich sagte Hauser gegenüber Auf1, es ist ein Skandal. Trotz der vielen Toten und schweren Nebenwirkungen wird das Präparat noch immer verabreicht. Wird die EU-Kommission weiter die Erkenntnisse aus den USA unter Gesundheitsminister Kennedy ignorieren? Zuvor hatte die EU-Kommission auf eine parlamentarische Anfrage Hausers hin einräumen müssen, dass die Präparate ungetestet bei den Menschen angewendet wurden. Hauser kommentierte dies scharf: das größte Experiment in der Menschheitsgeschichte. Ein Jahr nach dem blutigen Terroranschlag von Mannheim wurde der Täter nun verurteilt. Der 26-jährige Afghane Sulaiman Atai muss lebenslang in Haft. Die Richter am Oberlandesgericht Stuttgart urteilten, der Angeklagte sei spätestens einen Monat vor der Tat davon überzeugt gewesen, aus religiösen Gründen Ungläubige töten zu müssen. Das Gericht stellte weiter die besondere Schwere der Schuld fest. Damit könnte der Täter nie wieder auf freien Fuß kommen. Am 31. Mai 2024 hatte er bei einer Infoveranstaltung des Bündnisses Pax Europa den Polizisten Rowan Lau mit einem Messer tödlich verletzt und 5 weitere Menschen schwer verwundet, darunter etwa Islamkritiker Michael Stürzenberger. Mit dem Urteil endet eines der aufsehenerregendsten Verfahren der letzten Jahre. Der Schock über die Tat wirkt jedoch bis heute nach. Einer der offiziell Verdächtigen des Nord Stream-Anschlages soll von Italien an Deutschland ausgeliefert werden. Das entschied ein Gericht in Bologna am Dienstag. Der 49-jährige Ukrainer Serhii K. war bereits im August festgenommen worden. Er bestreitet, an der Sprengung der Ostsee-Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Nach der offiziellen Darstellung soll der Anschlag von einer kleinen Gruppe Ukrainer geplant und ausgeführt worden sein. Doch genau diese Version wird von Kritikern in Zweifel gezogen. Sie halten es für unvorstellbar, dass eine derart komplexe und riskante Operation ohne Beteiligung der USA durchgeführt worden sein könnte. Mit der Auslieferung nach Deutschland rückt nun ein möglicher Prozess näher und damit auch die Frage, wer tatsächlich hinter einem der spektakulärsten Anschläge der vergangenen Jahre steckt. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hatte zuletzt für Empörung gesorgt, als sie dem amerikanischen Influencer Charlie Kirk, Zitat, abscheuliche, rassistische, sexistische und menschenfeindliche Aussagen unterstellt hatte. Einen Tag nach seiner Ermordung. Nachdem die Kritik an Hayalis Aussage auf sozialen Medien nicht abgerissen war, wolle sie sich nun ein paar Tage aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Von der Hetze der ZDF-Moderatorin bleibt die Welt damit zumindest ein paar Tage verschont. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.